Zwei Drittel FM.
Zwei Drittel FM.
Zwei Drittel FM.
Zwei Drittel FM.
Jonas hier von Zwei Drittel FM, dem Podcast aus dem Berliner Jugendknast. Heute wieder von draußen. Wir arbeiten weiter an Staffel 2 und so lange, da reden wir mit Menschen draußen über das Gefängnis. Also wie läuft der Knast in Deutschland und was müsste sich vielleicht auch ändern an dem Knast? Ich sitze jetzt hier mit CJ, der sitzt mir im Zoom gegenüber und er kennt den Berliner Jugendknast ziemlich gut, weil er dort selbst mal inhaftiert war. Hi CJ.
Hi, grüß dich. Hallo an alle Zuhörer.
Hi, wie geht's dir?
Mir geht's ganz gut. Es ist Wochenende. Ich bin zum Glück schon im Feierabend, Gott sei Dank. Und insofern kann es eigentlich gar nicht besser laufen im Moment.
Naja, super, perfekt. Wir reden ja im Podcast eigentlich über den Alltag im Gefängnis heute. Da wollen wir mal die Uhr so ein bisschen weiter drehen und mal auf die Zeit danach schauen. Also was passiert eigentlich, wenn die Türen wieder aufgehen, wenn man wieder in Freiheit ist und halt plötzlich wieder klarkommen soll? Ich habe schon gesagt, du kennst den Berliner Jugendknast ziemlich gut. Wann und wie lange warst du denn eigentlich in der JSA Berlin?
Also ich bin damals 2010, im August war das, soweit ich mich erinnern kann, reingekommen. Das Ganze ging dann bis September 2012, also 2 Jahre und 1 Monat quasi von dem, was mir aufgebrummt wurde. Insgesamt 2 Jahre, 4 Monate. Und ja, das ist dann dementsprechend jetzt schon 10 Jahre her, ist schon eine lange Zeit, hat sich viel getan, viel geändert, aber die Erinnerung geht natürlich nicht weg. Vieles verschwimmt, vieles verwischt, aber alles in allem bleibt die Erfahrung natürlich in Gänze im Kopf stecken, sage ich mal.
Wie kam das denn, dass du damals überhaupt in den Knast gekommen bist?
Naja, ich habe mich damals in einer schwierigen Lebenssituation befunden, wenn man das so sagen möchte. Ich bin zu Hause rausgeflogen oder rausgegangen. Es war eine Mischung. Also es war nicht nur irgendwie, ja, du musst jetzt gehen, sondern ich muss mich ja auch aus dem Staub machen, nett formuliert. Und habe in einer Einrichtung gelebt, betreutes Wohnen und hatte so ein bisschen meinen Weg einfach verloren. Dann kam die Kombination so ein bisschen rumexperimentieren mit Alkohol. Dann kommt natürlich irgendwann auch Drogen mit dazu, zumindest wenn man in einer Großstadt wie Berlin lebt und gerne unterwegs ist mit Leuten, kommt man da relativ schnell mit in Berührung. Was man daraus macht, ist natürlich einem selbst überlassen, aber ja, so hat sich das ein bisschen entwickelt, auf den Drogen dann meistens, also in meinem Fall war es Speed und MDMA, war dann mein Kopf ein bisschen übersteuert, sage ich mal, sodass ich ja halt rausgegangen bin und mir Geld besorgt habe, weil ich in dem zu dem Zeitpunkt ja kein Geld hatte, betreutes Wohnen, man kriegt seine Kohle eingeteilt, man will mehr als man hat und ja, dementsprechend dachte ich mir, es ist leichter, mir das von anderen zu nehmen. Da liegt das Geld ja quasi schon, als dass ich das irgendwie jetzt mir erarbeiten müsste.
Genau. Also Einbrüche oder so, oder?
Insgesamt mehrere Sachen. Also alles eigentlich, wie ich an Geld kommen konnte. Ob es jetzt Straßenraub war oder ob es Einbrüche waren oder ob es tatsächlich Raub im Laden drin war, von Kiosk über Supermärkte zu Bäckern. Also es ist eigentlich nicht sicher gewesen. So teilweise auch ganz absurde Geschichten mit Freunden zu Hause gewesen, Drogen konsumiert und ich habe mal kurz einen Abstecher gemacht nach draußen, weil ich mit der ganzen Energie nicht wusste, wohin und halt einfach in irgendeinen Laden halt gegangen bin, der gerade irgendwie kurz vor Schluss war, um Geld zu besorgen, dass wir noch mehr Zeug holen konnten oder das verjubeln konnten. Das war jetzt nicht Beschaffungskriminalität, es war halt einfach der Rausch im Rausch hat mir so sehr gefallen. Es war halt Adrenalin pur plus eine Belohnung in Anführungszeichen, das Geld so und halt gar nicht drüber nachgedacht, was das mit den Menschen auch macht überhaupt. Von den Gewinnen mal abgesehen, das weiß man vorher und nachher auch nicht. Das ist ja jeder Mensch auch anders, wie er sowas aufnimmt, überfallen zu werden.
Wie alt warst du damals in dieser Zeit?
Naja, da war ich so 20, beziehungsweise als es angefangen hat alles, das hat sich alles sehr stark verschoben. Ganz angefangen habe ich mit 16, 17, so in dem Dreh, über 18 ging es dann weiter und dann ist es langsam in Richtung Null und dann auch in den Knast gegangen. Ja, also so mit 18 kann man sagen, war es dann vorbei, 16, 17, 18 war die Phase.
Warst du einmal im Knast oder mehrmals, wenn das so eine längere Phase war?
Ich war tatsächlich einmal nur im Knast, beziehungsweise einmal in Untersuchungshaft, als ich dann festgenommen wurde für eine der vielen Straftaten, die ich begangen habe, wo ich dann erwischt wurde. Da bin ich dann direkt in U-Haft gekommen. Und für dieselbe Straftat plus was halt dann noch irgendwie rausgekommen ist im Nachhinein, war ich dann letztendlich auch in der JSA.
Wie erinnerst du dich denn an die Zeit im Gefängnis?
Gemischt, gemischt. Die Anfangszeit ist natürlich super schwer und super hart und ich will nicht lügen. Ich habe auch Tränen vergossen am Anfang, da sollte jeder ehrlich sein. Ich meine, klar, es gibt Leute, die sind dann nicht traurig, aber ich hatte meine Familie, ich hatte eine feste Partnerin, ich hatte Spaß im Leben, ich hatte Geld, viel Geld, was dann einfach quasi weg war. Ich hatte Freiheit und das macht schon traurig, wenn du dann plötzlich in so einer Zelle sitzt und dementsprechend die Anfangsphase war hart. Wenn man gut zurechtkommt mit den Leuten und sich gut verständigen kann, dann wird es umso besser und einfacher. Und ich habe viele, viele, viele positive Erinnerungen. So, ich will nicht lügen, es war auch eine super gute Zeit teilweise. Teilweise, ganz wichtig. Aber
Was sind
ja.
die Teile, die du so als gute Erinnerungen abgespeichert hast oder erinnerst?
Naja, ganz klassisch halt einfach, wenn man Spaß hat mit Leuten, die man dann auch über eine längere Zeit schon kennt, wenn man eine Weile drin ist und einfach eine schöne Situation beim Fußballspielen hat oder auf der Station, wenn man gemeinsam kocht oder so, Menschlichkeiten austauscht in einem eigentlich unmenschlichen oder untypisch menschlichen Rahmen, so in einem Gefängnis, eingesperrt mit Wärtern, klappernde Schlüssel, viele Leute in derselben Altersklasse auf einem Haufen. Viel Testosteron. Und ja, das macht halt auch teilweise doch Spaß, so die Kleinigkeiten. Aber halt auch Sachen wie, weiß ich mal nicht, irgendwie hat einer mal Gras reinbekommen beispielsweise und dann einfach mal einen Joint zu rauchen. So, ich werde ganz ehrlich mit euch sein. So, das macht halt auch glücklich, wenn du mal so einen kleinen Abstand von dem Ganzen gewinnen kannst. Natürlich nicht wegbetäuben, das hätte, glaube ich, dann die ganze Arbeit, die ich danach durchgemacht habe, zunichte gemacht, wenn ich da mich komplett weggeschossen hätte im Knast. Aber so ein paar Mal Urlaub im Kopf zumindest, da freut man sich schon.
Jetzt hast du gesagt, teilweise gute Erinnerung, und hast das betont. Es war wahrscheinlich auch eine harte Zeit, kann ich mir vorstellen, oder?
Es war eine sehr harte Zeit, allein sich daran zu gewöhnen, dass man in so einem kleinen Raum ist. Weiß ich nicht, dass man selbst nicht entscheidet, wann die Tür auf und zu geht, dass man sich schon Sorgen machen muss, mit wem man aneinander geraten könnte, aus welchen Gründen auch immer, weiß ich nicht, dann der, keine Ahnung, der ganze psychische Druck, dass man im Gefängnis ist, dass man eine Haftstrafe absitzen muss, dass man da jetzt nicht rauskommt und damit kommen manche Leute halt besser klar als andere. Und dementsprechend, sowas ist halt nicht geil. Einschluss ist auch nicht geil. Wenn du es nicht verdient hast oder auch verdient hast, weil du dich geprügelt hast oder sonst wie Mist gebaut hast, ist aber trotzdem nicht geil. Zack, 7 Tage Einschluss, maximal arbeiten, wenn du Arbeit hast. Und weiß ich nicht, so Dauereinschluss, 23 Stunden drin, das ist halt schon, das grenzt an so Hochsicherheitsgefängnisregeln. Aber wenn du keine Arbeit hast und Scheiße gebaut hast, dann hast du diesen Modus. Und das als Jugendlicher tut nicht gut. Tut nicht gut. Ist jetzt nicht Folter oder sowas, aber tut halt echt nicht gut auf Dauer.
Wie, wenn wir jetzt so ein bisschen in die Endphase Knast blicken, du hast ja irgendwann wahrscheinlich mitgekriegt, okay, jetzt geht's wieder dran, so ich soll wieder da raus, ne? Also ich bin 2 Jahre da drin gewesen vielleicht. Jetzt geht es langsam drum, mich draußen, also auf draußen vorzubereiten. Was waren denn da so die Schritte? Also wie waren da so die Gedanken in deinem Kopf?
Ich hatte ein ganz gutes Netz zum Glück. Ich hatte vorher viele Freunde. Ich hatte ja, wie gesagt, eine Partnerin, die auch auf mich gewartet hat über die ganze Zeit. Das ist, glaube ich, eine Sache, die sonst niemand hat. Das halte ich hier heute auch immer noch sehr hoch. Ist immer noch eine gute Freundin von mir, auch wenn wir nicht mehr zusammen sind. Aber das macht nicht jeder, 2 Jahre zu warten. Und ich wurde von ihr viel unterstützt und das hat mir den größten Halt gegeben, von ihr Unterstützung zu bekommen, zu wissen, dass meine engen Freunde, der enge Kreis und diese 5, 6 Leute, die man vielleicht hat, oder vielleicht auch weniger, kommt ja drauf an, aber diese 5, 6 Leute waren es bei mir, wo ich wirklich gesagt habe, das sind die Menschen, die ich auch in meinem Leben brauche danach. So von denen habe ich allen Unterstützung bekommen, die meinten, wenn du irgendwas brauchst, wenn du unterkommen musst, dann sind wir da für dich, dann geben wir dir, was du brauchst, wir unterstützen dich finanziell, aber durch die Partnerin war ich einfach schon gesegnet. Also ich hatte gar keine Startschwierigkeiten mit überhaupt nichts.
Hast du dich vorbereitet auf diesen ersten Tag draußen?
Ja, auf den ersten Tag bereitet sich jeder, glaube ich, vor, der im Gefängnis sitzt, so, zumindest wenn man es länger als einen Monat macht. Aber selbst dann ist ja der erste Tag, Da macht man alles, was man sich dann die Stunden in der Zelle vorgestellt hat, das, was man sich erhofft hat, dann prüft man auch, wie gut sind denn meine Erinnerungen überhaupt noch an die Welt da draußen. Ja. Denkt man sich dann in dem Moment, zumindest bei 2 Jahren ist die Veränderung nicht so groß. Aber klar bereitet man sich darauf vor, nicht nur, wo muss man hin, so wohnungstechnisch, sondern auch, was genau habe ich für geile Sachen? Was will ich als erstes machen, was als zweites, was als drittes, wen will ich sehen? Aber wo schlafe ich?
Was hast du denn als erstes, als zweites und als drittes gemacht?
Als erstes, ich habe früher viel Alkohol getrunken und war sehr auf Jägermeister versessen. Und das Erste, ich habe halt meinem besten Kumpel Bescheid gesagt, dass er mich abholen soll, mit noch einem anderen sehr guten Freund zusammen und eine Jägermeisterflasche dabei haben soll. Da haben wir dann angestoßen. Ich konnte natürlich nicht viel davon trinken, weil 2 Jahre kein Alkohol, da wäre ich umgekippt, so, also nur dran genippt und trotzdem die Freiheit schon gespürt, allein durch dieses Kräutermäßige, so die Erinnerung an frühere Partys. Und dann sind wir tatsächlich als nächstes zu KFC gefahren. Keine Werbung an der Stelle. Ich bin Hütchen einfach und damals war es, oh, jetzt mit so ein bisschen Alkohol im Magen, so eine gute Freunde dabei, im Auto sitzen, gefahren werden, weil dann auch mittlerweile andere Freunde dazugekommen waren, jetzt zu KFC. Und Punkt 3 war dann zu meinem allerbesten Freund nach Hause, der hatte heimlich, hat es mir nicht gesagt, alle Leute eingeladen, die wir so kannten, die wirklich cool mit uns waren. So. Und dann war der ganze Abend einfach nur ein Kommen und Gehen von Leuten, die man kannte. Alle kamen, haben gefeiert, haben Spaß gehabt, haben Sachen gemacht, an denen sie Spaß hatten. Und ja, alle waren so ein bisschen da wegen mir oder waren da wegen mir. Und das hat mich natürlich stolz und froh gemacht. Und das waren so die drei ersten großen Punkte für mich nach dem Rauskommen, direkt an dem Tag.
Ja, ja. Du hast gesagt, du hast vorher auch viel Alkohol getrunken oder Drogen genommen oder so. Jetzt sagen manche sozusagen, nach dem Knast geht es manchmal weiter wie vor dem Knast. Wenn du jetzt sagst, du hast direkt wieder Jägermeister getrunken und so eine Sachen, war das ein Ding für dich? Also wie so ein Suchterlebnis wieder zu haben oder sowas?
Ja, jein. Also so ein bisschen Suchterleben spielt eigentlich schon mit rein, auf jeden Fall, aber vielmehr ist es das Gewohnte, das Freiheitsgefühl von draußen, was man dadurch quasi in sich aufnimmt. Es ging nicht darum, für mich zumindest nicht in dem Moment, mich zu betrinken, sondern eher darum, die Erinnerung wieder zu spüren, wie es ist, frei zu sein, aus so einer Jägermeisterflasche zu trinken, den Alkohol zu spüren, alles das in so einem kleinen Mini-Moment, was du alles 2 Jahre nicht hattest. Du kannst keinen Alkohol trinken, du kannst dich selbst entscheiden, wann du wohin gehst. Deine Freunde waren sowieso nicht da, davon mal abgesehen. Und Spaß haben, ja, geht, aber ist halt nicht so Spaß haben wie draußen. Und das war der größere Antrieb dahinter. Natürlich auch so ein bisschen Suchtgedanken, sage ich mal. Ich meine, ich war jetzt nicht alkoholabhängig, würde ich sagen. Zumindest nach den 2 Jahren ohne wäre das spätestens gegessen gewesen. Aber es war natürlich schon was dazugehört. Also Alkohol hat schon Spaß gemacht am ersten Tag auch direkt. Aber ich bin da nicht wieder in dieselben Verhaltensweisen reingerutscht wie vorher, falls das der Hintergrund der Frage war.
Wie ging es denn dann weiter die nächsten Wochen? Was waren so die nächsten Schritte?
Naja, die nächsten Schritte, man ist halt jetzt rausgekommen, je nachdem, wie lange man drin war, hat man entsprechend Geld. Ich habe zufällig sogar noch meine Entlassungsscheine gefunden. Ich bin damals mit 2.543,80 € da rausgegangen, die ich mir erarbeitet hatte drin. Ja. Und dementsprechend hat man erstmal kurz natürlich keine Sorgen und sagt sich, okay, ich lege jetzt erstmal kurz die Füße hoch, eine Woche, 2, vielleicht auch 3 und guck, was sich machen lässt. Ich hatte auch noch keinen richtigen Schulabschluss, ich hatte einen erweiterten Hauptschulabschluss, dann war natürlich der Plan, okay, mal gucken, wie ich das jetzt nachholen kann. Und das habe ich dann entsprechend auch im Jahr 2013 gemacht, mein MSA nachgeholt. Und ja, das waren so die ersten Pläne. Erstmal die Seele baumeln lassen, frei sein genießen auch und genießen dürfen, weil ich habe es abgearbeitet, ich habe die Scheiße bis zum Ende durchgezogen. Jetzt darf ich mir die 1, 2, 3 Wochen nehmen und ja, dann einfach das durchziehen, was man sich auch gedacht hat in der ganzen Zeit, was ich mir gedacht habe. So, ich brauche einen Abschluss zumindest, einen mittleren Schulabschluss, so brauche ich zumindest. Als Basis, so ein erweiterter ist zwar in Ordnung, heutzutage auch noch ein bisschen leichter, habe ich das Gefühl, als vor 10 Jahren damit was zu bekommen, womit man glücklich werden kann. Aber das war so mein erster Plan. Mittlerer Schulabschluss, dann kann mir erstmal keiner was sagen. Ich habe den mittleren Durchschnitt quasi erreicht. Und ja, das war erstmal der Plan. Ist ja auch Schule mit involviert, muss man ja auch lernen und da neue Leute kennenlernen. Und dann startet ja auch schon das neue Leben. Dann ist ja der Knast auch schon wieder ein bisschen nebensächlich. Immer im Hinterkopf, aber nebensächlich. Das Leben geht weiter, du bist draußen, keine Zeit über Knast nachzudenken.
Was hast du nach dem MSA gemacht? Gab es da so ein Ziel oder so?
Nach dem MSA habe ich ein bisschen gestruggelt, um es auf Neudeutsch zu sagen. Ich habe ein bisschen in den Seilen gehangen. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Habe verschiedene Ausbildungen auch angefangen, nicht beendet. Habe geguckt, wo finde ich mich? Worauf habe ich eigentlich wirklich Bock? Was möchte ich machen? Und dementsprechend habe ich viele verschiedene Sachen gemacht. Über Veranstaltungstechnik hin bis zu Sozialassistenz. Über, keine Ahnung, Disponent oder bei Amazon Sachen verkaufen. Also es ist viel, viel durcheinander gewirbelt gewesen letztendlich, um zu gucken, was kann ich und was macht mir Spaß und woran habe ich auch überhaupt Spaß zu arbeiten, weil das ganze Thema Arbeit ist auch nochmal so ein Ding für sich, das ja, ist von Person zu Person unterschiedlich. Mir macht Arbeiten grundsätzlich nicht so viel Spaß. Ich bin eher für sowas wie bedingungsloses Grundeinkommen und dann kann man sich was suchen, woran man richtig Spaß hat. Und glücklicherweise bin ich in einer Branche gelandet, die mir doch Spaß macht, wo ich auch alt werden kann. Aber das war halt die größte Herausforderung, zu finden, was mag ich, was kann ich, was will ich überhaupt vom Leben, von mir, von der Arbeit.
War diese Zeit im Knast ein Hindernis, um Arbeit zu finden? Das ist ja sowas, was man draußen oft so sagt, ne? Wenn du im Knast im Lebenslauf stehen hast, hast du keine Chance mehr.
In einem klassischen Lebenslauf wäre es wohl schwierig gewesen, vielleicht, wenn man irgendwie zur Polizei möchte oder irgendwas, wo ein Führungszeugnis wichtig ist. Aber in unserer Gesellschaft gibt es genug Jobs, wo ein Führungszeugnis zweitrangig ist, wo sogar Berufserfahrung zweitrangig ist, wenn man weiß, womit man es zu tun hat, mit welcher Materie und drinsteckt einfach gerade. Stichwort IT, da gibt es auch viele Leute, die keine abgeschlossene Ausbildung haben und trotzdem zurechtkommen. Und auch Leute, die im Gefängnis waren und genau das machen. Also, es kommt auf den Job an, es kommt darauf an, was du machen willst, was du im Kopf hast. Aber für mich war es kein Hindernis. Und nach 5 Jahren wird das ja auch wieder gelöscht aus dem Führungszeugnis. Das wirkte damals wie eine Ewigkeit. Jetzt denke ich mir, das ist auch schon wieder 5 Jahre her, dass es raus ist. Insofern, ja. Ich hatte Glück, ich bin vielleicht nicht das beste Beispiel, so ich dudel mich so durch mein Leben, hatte Unterstützung auch durch Gangway ganz, ganz viel, durch dort Sozialarbeiter, dass man ein bisschen auf die gerade Bahn kommt oder dass man sich zumindest mit was beschäftigt. Ich habe damals mit Rappen angefangen im Gefängnis, da hatten wir dieses Musikprojekt dann auch, dadurch habe ich angefangen und das konnte ich ja später noch weiterführen mit Gangway und da wurden dann noch Reisen organisiert, quer durchs ganze Land, quer über den Planeten, wir waren auch in New York und alles. Also das ganze Leben hat sich für mich komplett geändert durchs Gefängnis und zwar zum Positiven. Also ich konnte es als Sprungbrett nutzen, um viele Lebenserfahrungen zu sammeln einfach. Und das ist heute was, wo ich darauf zurückblicke und sage, ich kann mich glücklich schätzen.
Gangway ist eine Organisation, die genau diesen Prozess mitmacht, glaube ich, ne? Also sozusagen von den Knast wieder in die Welt nach draußen.
So eine Richtig. Oder? Unter anderem das, aber halt auch Musikprojekte, es gab, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, ja natürlich auch Sachen wie halt Street College und sowas, wo man auch wirklich aktiv Sachen lernen kann. Beispielsweise man möchte mit Mode zu tun haben, Kleiderschneidern oder Gebärdensprache lernen oder rappen lernen, singen, tanzen, was auch immer. Und das ist auch aus Gangway entstanden. Das heißt, das ist eine super Gruppierung von Sozialarbeitern, die einfach sehr viel möglich machen. Und durch die Musik hatten die mich quasi so ein bisschen gescoutet, in Anführungszeichen, so habe ich mir das zumindest damals vorgestellt. So, die vom Gangway kommen und gucken, wer gut rappen kann und so. Allein durch die und die Connection zu denen war es halt ein riesen Rückhalt für mich in meinem Leben, den ich einfach haben konnte und wo ich gesagt habe, ey, ich will da keinen Scheiß bauen, weil dann enttäusche ich auch die ganzen neuen Leute, die ich kennengelernt habe. Und ich ziehe lieber mit denen irgendwas durch, da kann man viel rausholen, die geben viel, wenn man denen auch was gibt. Und genau aus dem Grund sitze ich auch heute hier, so wenn Gangway irgendwas von mir möchte oder beispielsweise jetzt halt Beast, der das hier organisiert hat, so dann bin ich auf jeden Fall am Start, auch wenn meine Erzählungen jetzt schon lange her sind, aber jederzeit für Gangway, für Street College, für alle, die damit zu tun haben, stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung. Und dieses Mindset überhaupt und die Connection zu den Leuten, auch wenn ich mit denen weniger heute zu tun habe als damals, das wäre alles nicht möglich gewesen. Insofern so ein Riesenteil meines Lebens, so eine Bereicherung wäre nicht durchs Gefängnis möglich gewesen, dass ich mir sage, ein Glück war ich drin, so war zwar doof auch mit, aber allein was daraus entstanden ist, das kann mit Geld nicht aufgewogen werden, mit nichts dieser Welt. Das sind Erfahrungswerte, die kriegt man kein zweites Mal und die kriegt man nicht einfach so. Nicht, wenn man nicht so viel Glück hat wie manche Leute wie ich und im Gefängnis landet.
Du hättest nicht angefangen zu rappen, wenn du nicht im Knast gewesen wärst, oder wie?
Wahrscheinlich nicht wirklich, nee. Ich habe natürlich früher auch schon mal so ein paar Zeilen zusammengereimt und ich stehe auch auf Reime und Alliterationen und so. Also ich mag Sprache. Mhm. Ich arbeite ja auch im Beruf, wo Sprache wichtig ist, wo viel geredet wird. Und insofern, also naja, es konnte einfach nur gut tun und das hat halt wirklich den Antrieb gegeben, auch noch so eine Sache, dadurch Musik anzufangen, wie viele Leute ich da noch kennengelernt habe, Leute, mit denen ich heute noch dicken Kontakt habe, wo es nicht um Musik geht, sondern um Freundschaft. Mhm. Ja, was da losgetreten wurde für einen Schneeball, da reicht die Zeit, die wir haben, gar nicht für aus. Und ja, da reicht auch alle Dank der Welt gar nicht für aus, um das auszudrücken, was die mir ermöglicht haben. Ich kann immer nur aus meiner Perspektive sprechen. Ich habe viel, viel, viel geschafft und viel gesehen, allein ja, dadurch diese Menschen von Gangway getroffen zu haben.
So ein großes Schlagwort gerade im Jugendknast, beziehungsweise ja im Jugendstrafvollzug, ist ja so Resozialisierung, ne? Was auch immer das dann sozusagen im Konkreten bedeutet. Würdest du sagen, dass der Knast, so wie er heute ist, Jugendliche resozialisiert oder irgendwie auf das Leben draußen vorbereitet?
Also der Knast, so wie er heute ist, ist ja nicht der Knast, so wie er vor 10 Jahren war. Hoffe ich zumindest, glaube ich jetzt einfach mal. Ich denke bis zu einem gewissen Grad schon, aber es sind halt Jugendliche in verschiedenen Altersgruppen. Alle haben was verbrochen, viele sind Intensivstraftäter. Es ist auch schwer, jemanden zu resozialisieren, der es nicht möchte. Ich sag mal, prinzipiell kann man auf jeden Fall gut resozialisiert werden durch das Gefängnis, durch den Jugendknast auch, weil sie einen früh abfangen. Aber das trifft halt nicht für jeden zu. Nicht jeder hat das Glück, dann das Mindset auch zu haben. Nicht jeder hat das Glück, vielleicht auch dann die Furcht vor neuen Bestrafungen zu haben. Wenn du im Erwachsenenstrafrecht bist, dann ist die Strafe viel höher. Dann kommst du nicht so schnell wieder daraus. Das schreckt einige ab, aber einige halt auch nicht. Denen ist völlig egal. Und deshalb kommt es immer drauf an. Grundsätzlich, ja, man kriegt viel geboten. Man kann verschiedene Ausbildungen machen, wenn man lang genug Strafe hat natürlich. Ist auch immer so ein zweischneidiges Schwert. Aber man kann verschiedene Ausbildungen machen. Man kann halt an super Projekten teilnehmen. Man kann Schulabschluss tatsächlich nachholen. Also es werden einem schon viele Möglichkeiten geboten, ist auch schon richtig. mehr als mehr als im Erwachsenenvollzug, wo sie teilweise lange keine Jobs hatten. Bei uns hatten nur die oder hauptsächlich die keinen Job, die keinen Job wollten. Und im Erwachsenenvollzug war es damals immer so, dass das eher Tagesordnung war, keine Arbeit zu haben und ja, muss mal gucken, ob du was kriegst. Also sie probieren es. Sie geben sich Mühe im Jugendvollzug, aber ja, so eine riesen Rasselbande, da kannst du halt auch nichts machen.
Wenn du es nochmal so kurz zusammenfassen müsstest, was wären denn so die springenden Punkte gewesen, die dir einfach geholfen haben, in der Zeit danach wieder klarzukommen?
Ja, als allererstes Freunde und Familie, definitiv. Ich denke, das ist das größte und wichtigste Netz, was man haben kann, was einen aufhängt danach. Aber auch der Wunsch, was zu ändern. Also man hat mehrfach die Möglichkeit, darüber nachzudenken, was will ich? Will ich was ändern? Was will ich ändern? Und das ist was einem gut helfen kann. Und letztendlich...
Wann kam denn dieser Wunsch bei dir auf?
Boah, der Wunsch... Ich kann jetzt keinen festen Tag, es war halt im Laufe der Haftzeit, wo ich mir dann irgendwann gedacht habe, so, okay, du bist jetzt einigermaßen clean im Kopf, so, du kommst klar, du hast deine geregelte Arbeit, so, es muss sich was ändern, du musst zumindest rein gesellschaftlich betrachtet mehr darstellen als das. Und das war mein Wunsch, das war der zweite große Hauptantrieb und ja, es kommt drauf an, was man macht, wenn man Unterstützung kriegen kann, so wie ich es durchs Gangway erfahren habe, dann hilft das. Wenn man Unterstützung kriegen kann durch Sozialarbeiter, durch wen auch immer, durch Freunde, Verwandte, durch neue Freundschaften, durch Schule, durch einen Job, also es ist unterschiedlich. Aber die großen Sachen, die Ablenkung liefern, Vertrauen liefern, die Selbstbewusstsein liefern, die helfen alle weiter. Und das Wichtigste, wie gesagt, ist die Familie und der Freundeskreis ganz am Anfang.
Was machst du denn eigentlich jetzt heute? Du hast schon ein paar Mal gesagt, ich muss kommunizieren, solche Sachen. Genau, was ist denn aus deinen Berufsvorstellungen geworden?
Ja, also ich habe ja, wie gesagt, viel rumgestruggelt und bin letztendlich dann in der Telefonie gelandet, erst für Amazon, für Sky, im Verkauf viel und habe mir gedacht, das macht schon Spaß, aber so dieses Treibende dahinter, dieses Verkaufen, 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 da wollte ich irgendwie ein bisschen von weg, weil ich das irgendwann leid war. Nach 2 Jahren dachte ich mir so, okay, ich will nicht mehr dem der großen Belohnung hinterherjagen. Und so bin ich dann halt in der Telefonie gelandet und arbeite jetzt für den Senat, für den Berliner Senat, in der Vermittlung. Das heißt, Leute, die jetzt nicht direkt einen Sachbearbeiter anrufen, die rufen uns erstmal an, holen Informationen ab oder lassen sich weiterleiten oder ja, je nachdem, was gebraucht wird. Und das ist so eine Sache, die macht mir Spaß. Ich rede ganz gerne. Ich kann auch viel reden, wenn der Tag lang ist. Auch viel, ohne irgendwas zu sagen, wenn es sein muss. Aber ich mag halt Sprache und Sprachpsychologie und sich mit jemandem zu beschäftigen, finde ich auch ganz, ganz angenehm irgendwie. Ich habe die jeden Tag jemanden oder viele, mit denen ich reden kann, die auch mir andere Themen liefern, als die, über die ich nachdenke. Beispielsweise, als jetzt hier der Ukraine-Konflikt wirklich ausgebrochen ist, das war der erste Anruf, den ich morgens hatte. Eine Frau in Tränen, also mit russischem Akzent, die meinte, es ist Krieg, sie müssen mir helfen. Und ich sitze morgens um 7 am Telefon und denke, okay, alles klar, Moment, wir kriegen das hin. Was ist passiert? Da wusste ich das noch gar nicht. Und da hat sie mir das erzählt. Und weiß ich nicht, für sowas für sowas lebe ich halt, für solche, nicht unbedingt für negative Gespräche, aber für lösungsorientiertes Arbeiten am Telefon. Und ja, das macht halt einfach Spaß. Ich habe Glück gehabt, das gefunden zu haben, dass mir das Spaß macht. Das kann ich auch machen, bis ich umfalle, bis ich nicht mehr laufen kann. Also Telefon kann man, glaube ich, immer abheben. Und ja, das ist auch so ein Ding, auch an alle da draußen, die vielleicht Bock drauf haben. Also da kann man jederzeit irgendwo sich einen Telefonjob suchen. Es gibt genug und dafür braucht man nicht unbedingt einen Abschluss. Nehmt es als kleine Überbrückung oder baut euch damit was auf und werdet Teamleiter oder sonst irgendwas. Es geht auf jeden Fall auch am Telefon, klar. Und ihr müsst nicht für immer am Telefon arbeiten. Aber das war für mich eine Riesenhilfe, so eine Art von Job zu finden. Passt nicht jedem. Nicht jeder telefoniert auch gern den ganzen Tag. Aber man muss Ausschau halten und manchmal sind es auch die Sachen, wo man sich denkt, hätte ich eigentlich nicht so Bock, weil der Twist ist, privat hasse ich telefonieren. Ich telefoniere privat gar nicht. Ich schicke auch keine Sprachnachrichten privat. Und das war halt schon vor dem Job so und deswegen, es hat so irgendwie ineinander gegriffen wie so Zahnräder. Also ja.
Hast du noch einen Rat oder so einen Gruß vielleicht auch an diejenigen, die jetzt da sitzen, wo du mal saßt vor 10 Jahren in der JSA Berlin?
Ja, viele Ratschläge, aber ich denke, dass das Simpelste ist, gebt euch selbst nicht auf, glaubt an euch, habt ein Ziel, zieht das durch und lasst euch vor allem nicht von eurem Weg abbringen und am Ende kann alles gut werden. 2, 3, 4, 5 Jahre, 10 Jahre wirken lang, sind lang, aber wenn ihr es geschafft habt und durchgezogen habt, dann kann es nur bergauf gehen und das wird's, wenn ihr euch reinhängt, wenn ihr euch Hilfe sucht, wenn ihr nach Hilfe fragt, dann wird euch Hilfe gegeben und wenn ihr was ändern wollt, es liegt alles in eurer Hand, zieht's durch, macht euer Ding. Und ganz, ganz wichtig, lasst auch eure Emotionen zu. Das nur nochmal ganz zum Schluss. Lasst Emotionen zu, Leute.
Gut, vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch, CJ. Und alles Gute dir, ja?
Jo, Dito, mach's bis gut. Dann. Ciao, ciao. Ciao.
2/3 FM. 2/3 FM. Zwei Drittel FM.
Zwei Drittel FM. Podcast.